Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Leben im Finanzprodukt, Teil 1. WAF und Zürich analysieren die Eigentumsverhältnisse in Zürich anhand des Grundbuchs.
Wenn man auf Mietportalen wie Homegate oder ImmoScout nach Wohnungen in der Stadt Zürich sucht, dann findet man dort sehr wenige, dafür sehr teure Angebote. Je nach Plattform zwischen 1067 und 1193 Treffer. Eine 1,5-Zimmer-Wohnung mit 24 Quadratmetern für über 2000 Franken. 3,5-Zimmer für 3500, 4500 Franken etc. Bei vielen Inseraten steht Erstvermietung, Erstbezug, brandneue Wohnung. Nach der Faustregel, dass man nicht mehr als 30% des Lohnes fürs Wohnen ausgeben sollte, ist klar. Diese Wohnungen können sich nur noch Leute leisten, deren Einkommen über dem Medianlohn liegt. Die Mieten steigen und steigen, die Löhne jedoch bleiben gleich. Eine Schere, die sich seit den 70er Jahren immer weiter öffnet. Der Wohnungsmarkt wurde über die Jahre schrittweise dereguliert, kapitalstarke Akteure zunehmend begünstigt, was zu der Situation geführt hat, die wir heute antreffen, einer anhaltenden Wohnkrise. Heute werden ganze Siedlungen leer gekündigt, die BewohnerInnen verdrängt. Sie verlieren damit nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihr über Jahre oder Jahrzehnte gewachsenes nachbarschaftliches Umfeld. Soziale Faktoren werden nicht eingepreist, wenn es gilt, aus dem existenziellen Bedürfnis Wohnen Kapital zu schlagen. Die Angst vor Verdrängung ist real und allgegenwärtig. Betroffen sind laut einer Studie der ETH zur Bautätigkeit und Verdrängung in der städtischen Schweiz vor allem einkommensschwächere Haushalte, ältere Menschen, Minderheiten und Alleinerziehende. Zurückziehen können sie nicht. Die brandneuen Wohnungen in den Ersatzneubauten können sie sich nämlich nicht mehr leisten. Seit der Revision des Raumplanungsgesetzes 2013 hat sich die Art des Bauens geändert. Es wird nicht mehr auf grünen Wiesen oder auf Industrie- oder Gewerbearealen gebaut, es wird verdichtet. Alte Häuser werden abgerissen, neue werden gebaut. Größer, mehr, auf weniger Raum. Die Innenverdichtung ist grundsätzlich sinnvoll und würde wohl auf breite Akzeptanz stoßen, wenn sie nachhaltig, ökologisch und sozial verträglich wäre. Oft ist sie es nicht. Verdrängung ist aber nicht nur für die Betroffenen dramatisch. Das Fehlen von sozialer Vielfalt und Durchmischung trägt unweigerlich zur Polarisierung der Gesellschaft bei. So viel zu den Problemen und den VerliererInnen der aktuellen Wohnpolitik. Doch wer gewinnt? Wer profitiert von der Krise? Um diese Frage zu beantworten, muss man zuerst wissen, wem all diese Immobilien gehören. Gar nicht so einfach. Zürich.ch und das WAF-Recherche-Kollektiv haben darum eine umfangreiche Grundbuchrecherche gemacht, um die Eigentumsverhältnisse in der Stadt Zürich aufzudröseln. Wer entscheidet darüber, wie wir wohnen? Balz Oertli und Nina Graf sind heute bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihnen gesprochen.
Nina Graf, Balz Oertli. Es geht heute um eine Zusammenarbeit von Zürich und WAF. Es geht um die sogenannte Grundbuchrecherche, darum, wem gehört was in Zürich, wie sind die Besitzverhältnisse bei Wohnhäusern, bei Immobilien. Was genau wolltet ihr denn herausfinden mit dieser Recherche? Was sind die Ziele? Warum habt ihr das gemacht, diese doch umfangreiche Recherche?
Wir wollten damit das sichtbar machen, was bisher unbekannt war, und zwar die Antwort auf die Frage, wem gehört Zürich? Wer profitiert von dieser Wohnkrise, die wir hier haben in der Stadt? Die Grundlage dafür ist nämlich nicht bekannt. Das Grundbuch, das sämtliche Daten zu den Eigentumsverhältnissen niedergeschrieben hat, das ist nicht öffentlich zugänglich. Das sind 40.000 Haushalte in der Stadt Zürich und man kann pro Tag 5 Informationen abfragen. Also da kommt man nicht dran.
Ist es eine Zürcher Besonderheit, dass das nicht einsehbar ist?
Nein, das ist also wie föderal gehandhabt, aber es ist tatsächlich, viele Kantone haben da Beschränkungen drauf.
Alle Kantone haben Beschränkungen. Man kann im Grundbuch immer nur grundstücksbezogen Abfragen machen und immer begrenzt zwischen 5 und 10 pro Tag.
Und ihr habt jetzt irrsinnig viele Anfragen über eine irrsinnig lange Zeit gemacht, oder wie seid ihr vorgegangen?
Ich glaube, sie dürfen es vielleicht gar nicht sagen. Ja. Und Fragen, die kann man weniger gut beantworten. Aber am Schluss hatten wir jedenfalls Zugriff auf das ganze Grundbuch der Stadt Zürich. Also unser Datensatz umfasst jetzt alle Grundstücke, die bebaut sind, also auf den Gebäude stehen in der Stadt Zürich.
Und was kann man jetzt mit diesen Angaben, die vorher niemand in dieser Fichte so auf einmal gesehen hat? Was kann man da herauslesen, was man vorher nicht herauslesen konnte?
Wir starten ja vom Punkt aus, dass wir in der Stadt Zürich eine Wohnungskrise haben. Man spricht, sobald weniger als 1% der Wohnungen leer stehen, spricht man von einem akuten Wohnungsmangel. Und in der Stadt Zürich sind wir bei 0,1%. Die Nachfrage ist groß, die Mieten steigen, die Leute finden keinen Wohnraum mehr. Und über den Begriff Wohnkrise, glaube ich, kann man streiten. Ist es eine Wohnkrise? Weil es ist ja kein Naturgesetz, dass Mieten steigen und dass Leerkündigungen stattfinden. Das ist ja die Folge von den Entscheiden, die irgendwelche Personen getroffen haben. Und damit man dort auf eine Antwort kommt, ist es ja sehr relevant zu wissen, wer denn diese Entscheide treffen kann. Also wem gehören diese Häuser, in denen wir wohnen? Und dieser Frage sind wir jetzt auf verschiedensten Wegen nachgegangen.
Wenn du schon von den Preisen sprichst, kannst du mal kurz so in Worte fassen, wie die Mietpreise in Zürich in den letzten Jahren gestiegen sind. Mein Eindruck ist, sie sind unglaublich gestiegen, aber vielleicht ist der Eindruck ja falsch.
Auf der einen Seite haben wir den Aspekt der Bodenpreise, da steht ja alles drauf, dass in der Stadt Zürich der Preis für bebaute Grundstücke in den letzten 15 Jahren hat er sich mehr als verdoppelt. Dann in den bewohnten Immobilien haben wir die Mietpreise, dort unterscheidet man immer zwischen Angebotsmieten und Neumieten. Bei den Neumietpreisen, also jene, die man antrifft, wenn man jetzt auf der Suche nach einer Wohnung ist, da gab es einen besonders starken Anstieg. Seit 1999 gab es für die Stadt Zürich einen Anstieg um 96%. Das ist sehr viel mehr als im Kanton, dort waren es 68%. Und Wohnen in der Stadt Zürich ist auch ca. 20% teurer als im Rest des Kantons. Also man merkt es wirklich, es ist nicht nur der Grossraum Zürich, sondern es, je näher man an die Stadt geht, desto größer ist das Problem, also desto höher steigen die Mieten.
Grundsätzlich wird hier eigentlich unterschieden zwischen einer Bestandsmiete, das ist ein Mietvertrag, der schon eine gewisse Weile dauert, und wie einem neuen Mietvertrag. Und dann wird auch unterschieden, ob die Miete jetzt von einer Genossenschaft, also eine nicht kommerzielle Miete ist, oder es gibt dann auch die kommerziellen Mieten. Und diese Mietpreiserhebung, das macht die Stadt. Das ist so eine offizielle Statistik.
Kommen wir jetzt also zur Frage, wem gehört was? Es gibt ja da grob gesprochen wie drei Gruppen. Es gibt Privatpersonen, die Häuser besitzen, es gibt Konzerne, die Häuser besitzen, und es gibt gemeinnützige Einrichtungen wie die Stadt und Genossenschaften, die Häuser besitzen. Und mir scheint, ich habe da jetzt Unterschiedliches gelesen, sind die Konzerne bereits die größte Gruppe der Häuserbesitzer in Zürich oder sind es noch die Privatpersonen?
Also auch da kommt es ein bisschen darauf an, wie man zählt. Jetzt in unserer Recherche, wir schauen daher dann am Schluss an, wer besitzt wie viel Wohnraum, also wirklich in Quadratmeter. Und die Stadt, die schaut an, wer besitzt wie viele Einheiten, also wie viele Wohnungen. Und gemäß den Zahlen der Stadt hat sich das vor ein paar Jahren schon gedreht und haben zum ersten Mal eigentlich juristische Gesellschaften mehr Wohnungen besitzt als Privatpersonen. Jetzt in unserer Recherche war das nicht so. Den meisten Wohnraum, also war bei uns jetzt 39%, oder das liegt in der Hand von Privatpersonen.
Aber anscheinend gibt es da auf jeden Fall eine Bewegung weg von den Privatpersonen hin zu den Konzernen. Warum gibt es diese Bewegung?
Tatsächlich gab es das letzte Jahr, also 2025, gab es so viele Handänderungen wie noch nie in der Stadt Zürich. Also so viele Privatpersonen wie noch nie haben ihre Immobilien verkauft. Auf der Empfängerseite stehen dann diese großen Konzerne, die auch bei uns in der Recherche als dominante Figuren auf diesem Wohnungsmarkt erschienen sind. Dann kommt es darauf an, wenn man fragt, in der Berichterstattung, die sich explizit jetzt um diese Zahlen gekümmert hat, wurde dann genannt, wegen komplexer Bauvorschriften oder irgendwie politischen Unsicherheiten hätten die Personen das Wohneigentum verkauft. Aber das zeigt auch wieder sehr gut, also alles, was man im Bereich Wohnen anschaut, ist einfach sehr stark politisiert. Und es kommt immer wirklich darauf an, wer spricht, mit welchem Interesse.
Scheint, gelten ja Immobilien als attraktive Anlage und so weiter. Wir kommen noch darauf. Sind Konzerne auch aktiv darauf aus, dass sie neue Grundstücke, neue Gebäude von Privatpersonen erwerben können? Aber da kann man sicher im Grundbuch nichts dazu finden.
Die Stadt hat eine Handänderungsstatistik für wieso, wer an wen Grundstücke verkauft in der Stadt. Und wenn man die konsultiert, sieht man, dass es auch ein bisschen ein Trend ist, dass kommerzielle AkteurInnen oder Unternehmen mehr und mehr Grundstücke kaufen. So in den letzten Jahrzehnten eine zunehmende Tendenz hat.
Und sind jetzt aus eurer Sicht, aus euren Erkenntnissen heraus, wenn man das jetzt verbindet, der Anteil der Konzerne nimmt zu, die Mietpreise sind deutlichst gestiegen in den letzten 2-3 Jahrzehnten. Ist das Gebaren dieser Großkonzerne der Hauptgrund für die Preisentwicklung?
Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich eine Frage von Korrelation, Kausalität. Und das ist wahrscheinlich die Hauptfrage, die auch politisch sehr unterschiedlich beantwortet wird.
In der ganzen Schweiz führen wir diese Debatte auf allen Ebenen. Was ist schuld daran? Sind es die Bauvorschriften, die zu streng sind? Wird zu wenig gebaut? Das würden jetzt die Bürgerlichen sagen. Es gibt zu viel Zuwanderung, das setzt Druck, das würden jetzt die Rechten sagen. Und die Linken würden sagen, jetzt die falschen Leute bauen aus den falschen Gründen die falschen Wohnungen. Also es kommt auf die Besitzverhältnisse darauf an und die Tatsache eben, dass Wohnungen zu einer Wertanlage wurden. Eben, es ist wirklich, kommt darauf an, wen man fragt.
Wohnungen sind eine Wertanlage und auch mit dem Boden wird spekuliert. Boden ist ein Marktgut, sagt die Assistenzprofessorin und Raumplanungsspezialistin Gabriela De Brunner im SRF-Doc-Film «Wo, wo, Wohnungsnot». Und dann kommt sie auf etwas Grundsätzliches zu sprechen, nämlich darauf, dass heute diejenigen profitieren, die vor langer Zeit einmal das Glück, sprich das Geld, hatten, Boden zu kaufen, die anderen nicht. Sie sagt, Wasser zum Beispiel gehört uns allen. Wasserquellen in der Schweiz haben wir nicht privatisiert und gesagt, nur wer am meisten verdient, kann sich das Wasser noch leisten und wer weniger verdient, hat keinen Zugang zum Wasser. Aber beim Boden ist es so. Wenn Boden knapp ist und die Nachfrage groß, steigen die Preise. Somit steigen die Investitionskosten mit dem Resultat, dass nur noch kapitalstarke AkteurInnen mithalten können. Kommerzielle Immobilienbesitzende richten die Mietpreise wiederum nicht nach den effektiven Kosten, sondern danach aus, was der Markt maximal hergibt und was gesetzlich erlaubt ist. Das Gesetz, also das Schweizer Mietrecht, begünstigt kommerzielle Immobilienbesitzer. Das beschreibt der Watson-Artikel, wie unser Mietrecht institutionelle bevorteilt. Konkret funktioniert das wie folgt. Das Gesetz besagt, dass Mieten dann erlaubt sind, wenn sie eine zulässige Nettorendite nicht überschreiten. Und diese Nettorendite ist definiert als Ertrag im Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital. Die Nettorenditeberechnung ist direkt an das eingesetzte Eigenkapital gekoppelt. Wer mehr Kapital hat, darf mehr verdienen. Für dieselbe Wohnung mit denselben Leistungen. Das ist kein Versehen, sondern eine gesetzlich kodierte Bevorzugung von Kapitalstärke. Eigentumsverhältnisse und das Gesetz verstärken sich gegenseitig. Weil institutionelle Eigentümer durch das Gesetz höhere Renditen erzielen dürfen, können sie Liegenschaften zu höheren Preisen kaufen als Privatpersonen. Das treibt die Bodenpreise in die Höhe. Das macht Privateigentum noch unzugänglicher. Willkommen im Immobilienfinanzkarussell.
Wenn man zum Beispiel die SP-Politikerin Jacqueline Badran fragt, die sich ja seit, glaube ich schon sagen, Jahrzehnten immer sehr aktiv einmischt in die Wohnpolitik, die sagt, Wohnen ist zu einem reinen Finanzprodukt geworden aufgrund dieses immer stärker werdenden Investitionsinteresses, das bei euch auch vorkommt und das bei uns auch schon in anderen Folgen vorgekommen ist. Ist es eine Übertreibung?
Ja, also das rein ist sicher eine teilweise Übertreibung, weil unsere Recherche zeigt ja zum einen schon auch, dass viel Wohnraum besitzen Privatpersonen und davon auch viel Wohnraum halt, das sind einfach Menschen, die in den eigenen vier Wänden wohnen. Und das ist ja auch, wenn man die Stadt anschaut, es gibt viele Bereiche der Stadt, wo halt Einfamilienhäuser sind. Auch da ist der Wohnraum, wurde viel teurer, wird viel mehr Geld umgesetzt, aber das ist wahrscheinlich nicht das, wo man richtig hohe Renditen rausholt. Ich glaube, was unsere Recherche schon auch zeigt, und das würde vielleicht mehr dann in den Bereich von Frau Badran hineinfließen, das sind viele große Players. Also einfach, wenn man anschaut, wer sind die größten BesitzerInnen von Boden in der Stadt oder von Wohnraum, dann ist das ja bei uns, oder gleich nach der Stadt kommt dann schon sehr schnell die UBS und die besitzt eine 500.000 Quadratmeter Wohnfläche dieser Stadt. Und das zeigt ja schon für die UBS, die ist ja nicht da drin, weil sie grundsätzlich Wohnraum ist ein Ding, das die machen. Die sind ja eigentlich auch keine Immobilienfirma. Wohnraum ist da eine Anlage. Und das sieht man, wenn man wer sind dann diese kommerziellen Akteure ein bisschen aufsplittet, sieht man, da sind Pensionskassen darunter, da sind viele so Immobilienfirmen, da sind viele Banken, Versicherungen. Und für all die Players ist es ja auch irgendwie einleuchtend, dass die nicht Wohnraum zur Verfügung stellen, ist nicht ihren Existenzzweck. Das sind Firmen, die müssen Profit generieren, das ist ihr Existenzzweck. Und das zeigt schon auf, viel vom Boden ist Wertanlage.
Und hier haben wir in Zürich auch einen Spezialfall, würde ich sagen. Hier treffen so verschiedene Faktoren zusammen, die das Ganze explizit in Zürich auch immer wieder verstärken. Also wir haben eine hohe Investitionssicherheit, wir haben eine starke Nachfrage auf Wohnraum in der Stadt Zürich und haben sehr, sehr viel Kapital, das hier sich in Zürich auch versammelt. Und deswegen ist Wohnraum hier zu haben, also für diese Firmen auch wirklich interessant, lukrativ, nur logisch, in Zürich Wohnraum zu besitzen.
UBS ist, glaube ich, die Nummer 1 auf der Liste der Privatkonzerne, die in Zürich Immobilien besitzen. Kannst du vielleicht noch 2, 3 weitere Firmen nennen?
Die größte Eigentümerin von Wohneigentum ist die Stadt Zürich selbst. Und die Stadt besteht da auch immer aus ein paar, das sind so Stiftungen, die auch dazugehören. Kinderreiche Familien, die PWG, so die zusammen. Und dann kommt eigentlich die UBS, dann kommt die Swiss.
Und die Stadt besitzt wie viel Prozent mit all ihren Stiftungen?
Die Stadt besitzt 6,3% und die UBS, das wären dann 2,3%. Und dann kommt die Swiss Life, knapp, also 1,9% des Bodens. Nummer 4 wäre dann die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich, die ABZ. Dann kommt aber auch schon wieder eine Versicherung, die Zürich-Versicherung. Und so geht es dann weiter. Und ich glaube, das sind so die großen Player, die wirklich als Einzelplayer viel Boden besitzen. Das sind zum einen die großen kommerziellen AkteurInnen und dann die Genossenschaften. Da gibt es schon auch ein paar, die sehr viel Boden besitzen.
Wir haben es auf Fußballfelder berechnet. Und das sind, also bei der UBS sind wir bei 67 Fußballfeldern. Ich spiele keinen Fußball, kann mir das nicht vorstellen. Das ist 122 Mal die Fläche des Helvetia-Platzes.
Es ist 2-mal der Zoo Zürich, der ganze. Und es ist, wenn man die A1 bis Spreitenbach. Es ist viel Wohnraum. Eine Person hat 40 im Schnitt, glaube ich, circa 40 Quadratmeter, die eine Person irgendwie braucht. Und jetzt in eine halbe Million kann man sich ausrechnen, dass 12.000 Menschen, die da wohnen. Das sind ja schon viel.
Also gerade bei der UBS, da gab es ja auch einen Riesensprung durch den Zusammenschluss mit der CS. Das sind dann auch so Mechanismen, die man nicht mehr steuern, also die werden von den Institutionen gesteuert, aber das geschieht dann auf einmal, wird dann ein Akteur riesig.
Wenn wir jetzt schon gehört haben, dass Leute sich zumindest überlegen aus der Politik, was könnte man da dagegen machen? Schauen wir mal kurz auf die Bundespolitik. Ihr schreibt auch darüber, dass der Bundesrat die Lex Koller verschärfen will. Dort wird geregelt die Beteiligung von Menschen aus dem Ausland am Wohnungsmarkt in der Schweiz. Nun hat der Bundesrat ja im Unterschied zur Stadt Zürich eine rechtsbürgerliche Mehrheit. Was gibt er für Gründe dafür an, warum man das Gesetz jetzt verschärfen will?
Es ist tatsächlich lustigerweise eine Gegenmaßnahme zu einer Initiative, die von der SVP selber kommt. Das ist eine der Gegenmaßnahmen, die der Bundesrat vorschlägt zur 10 Millionen Schweiz Initiative. Der Bundesrat sagt, er anerkennt gewisse Faktoren, die er der Zuwanderung zuschreibt und sieht den Wohnungsmarkt unter Druck und will deswegen die Lex Koller verschärfen. Man dachte ja immer eigentlich um die Lex Koller, wie du gesagt hast, die verbietet es Personen im Ausland, Wohnraum in der Schweiz zu kaufen. Tatsächlich aber hat jetzt die letzten 30 Jahre ein großes Schlupfloch geherrscht und zwar Personen im Ausland können zwar keine Wohnungen kaufen, das ist tatsächlich, das verunmöglicht die Lex Koller grundsätzlich. Sie können aber Aktien von Immobilienfirmen erwerben oder aber in Immobilienfonds investieren, die Wohnungen in der Schweiz haben. Und das ist der Vorschlag des Bundesrates, der jetzt in der Vernehmlassung ist, dass das verboten wird.
Und warum könnte diese Maßnahme Druck zum Beispiel aus dem Zürcher Wohnungsmarkt nehmen? Geht es da um diese Kapitalmengen, die da hineinfließen?
Ja, das ist ein Faktor. Also wenn man den Verfechterinnen der Lex Koller, deren Argumentation folgt, dann hatte die Schweiz noch nie das Problem, dass zu wenig Kapital da ist. Und jetzt kommt also dieses massige Kapital aus dem Ausland und verdrängt das inländische Kapital. Das heißt, immer mehr Kapital will in den immer gleichen Boden investieren und die Folge ist, dass die Mieten steigen.
Ich glaube, hier ist es wie wichtig zu verstehen, so als jetzt eine Marktlogik ist ja eine ein Haus als Investition hat eigentlich so viel Wert, wie es Gewinn verspricht. Also man investiert in ein Haus und dann, was halt Gewinn ist, sind ja die Mieten. Und die Lex Koller und jetzt diese Verschärfung soll wie in dieser Logik genau den Druck auf die Wohnungen ein bisschen vermindern, dass weniger Kapital versuchen kann, da immer mehr Wert rauszudrücken.
Und das zeigt, glaube ich, schon, also diese ganze Lex Koller-Debatte zeigt schon sehr viel auch über das, was aus unserem Wohnmarkt geworden ist, weil wir wollten herausfinden, okay, wie viel ausländisches Kapital steckt denn tatsächlich im Zürcher Wohnraum Und das kann man nicht sagen, das weiß niemand. Weder die Firmen wissen es ganz genau, wer jetzt überall in den Fonds investiert, weil es sind ja auch mehrstufige Besitzverhältnisse, geschweige denn den Aktienanteil. Also wir haben bei der FINMA nachgefragt und die FINMA weiß das auch nicht.
Aber das Problem ist ja eigentlich auch irgendwie einleuchtend. Also jetzt, wenn man die UBS anschaut, die UBS, die hat ja theoretisch eigentlich sehr viele Tochterfirmen, die dann irgendwelche Häuser besitzen, aber diese Tochterfirmen sind ja eigentlich Fonds. Da investieren ja Leute in diesen Fonds, aber oft sind das ja wiederum eigentlich einfach Treuhänder, die das für noch irgendwelche anderen Leute halten. Und man müsste halt diese ganzen so Kette zurückverfolgen, bis man wirklich weiß, wer besitzt jetzt das wirklich. Wir wissen jetzt einfach, wer so offiziell jetzt diesen Besitz hat, gemäß Grundbuch, aber wer diese Firmen dann wiederum besitzt, das wissen wir auch nicht.
Wenn du sagst, ihr wolltet herausfinden, wer trifft auf dem Wohnungsmarkt welche Entscheidungen, geht es dann um so einfache Sachen wie, wer entscheidet, hier vermiete ich diese Wohnung mit so und so viel Rendite und hier mit so und so viel? Oder wer da wie agiert, welcher Häuserbesitzer wie agiert?
Am Schluss entscheiden jene, die den Boden besitzen, was darauf passiert. Und für das ist essentiell, dass wir wissen, wer sind die Leute, die entscheiden, was in unserer Stadt gebaut wird. Diese Stadt gehört, am Schluss gehört sie halt zu einem großen Teil Privatpersonen und zu einem auch sehr großen Teil kommerziellen Unternehmen. Und das sind diejenigen, die am Schluss entscheiden, wie wir wohnen.
Zunehmend mehr kommerzielle Unternehmen entscheiden, wie wir wohnen. Finanzstarke Private, Versicherungen wie Swiss Life, Pensionskassen, Banken und große börsennotierte Immobiliengesellschaften wie Swiss Primeside AG, Allreal, Mobimo. Und viele dieser Konzerne befinden sich teilweise im Besitz internationaler Investoren, etwa der US-amerikanischen Schattenbank BlackRock, wie wir bereits in der allerersten Hörkombinatsfolge zur Wohnpolitik gehört haben. Ein Teil der Erträge fließt damit direkt ins Ausland. Darum also die Verschärfung der Lex Koller. Sie soll verhindern, dass ausländische Investoren Schweizer Immobilien als Kapitalanlage nutzen und damit Boden- und Mietpreise zum Explodieren bringen. Ob sie durchkommt, ist fraglich. Die Immobilienlobby ist schließlich stark. Welche weiteren politischen Maßnahmen sind im Gang? Das hören wir am 24. Mai in der nächsten Folge. Außerdem sind Nina und Balz beim Aufdröseln der Besitzverhältnisse auf eine Privatperson gestoßen, die nicht nur durch Immobilien unverhältnismäßig reich geworden ist, sondern damit auch noch eine politisch bedenkliche Agenda verfolgt. Apropos Agenda, hier noch ein Veranstaltungshinweis. Am Dienstag, 19. Mai, laden Zürich.ch und das WAF-Recherche-Kollektiv in den Kulturmarkt ein, wo sie über ihre Grundbuchrecherche sprechen werden. Die Veranstaltung ist ausverkauft, aber man kann sich auf eine Warteliste setzen lassen. Ansonsten und sowieso Teil 2 hören von Leben im Finanzprodukt, die Zürcher Grundbuchrecherche.
Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.